Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 209. Sonja Piontek. Fußspuren im Jetzt. Dein Vermächtnis gestalten. Die meisten Menschen glauben, die Zeit für Fußspuren sei erst nach dem Tod. Was für eine absurde Idee. In dieser inspirierenden Episode lernt ihr die außergewöhnliche Sonja Piontek kennen. Eine Powerfrau, die es versteht, ihre Vision in die Tat umzusetzen und dabei ein lebendiges Vermächtnis zu kreieren. Sonja teilt uns ihre bewegende Lebensgeschichte, die von persönlichen Herausforderungen, mutigen Entscheidungen und der Kraft der Selbstverantwortung geprägt ist. Aufgewachsen als eineiige Zwillinge mit einem Vater und zwei Müttern, hat sie gelernt, wie wichtig es ist, das eigene Leben aktiv zu gestalten und außergewöhnliche Fußspuren zu hinterlassen. Als Keynote-Speakerin begeistert sie weltweit ihr Publikum. Ihre Formate als Executive Coach sind ungewöhnlich und können ihre Teilnehmer mal zu den Adlerjägern in die Mongolei führen oder gar in die karge Namib-Wüste.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Ein ganz, ganz weites Thema. Und manchmal haben wir das Gefühl, wir brauchen ein bisschen Begleitung. Heute habe ich einen Diamanten bei mir zu Gast. Ja, wirklich einen schillernden Diamanten, also zumindest ein Diamant auch auf der Bühne als Keynote-Speakerin, aber mit einem Diamanten kann man nicht sprechen. Ich habe so das Bild, als ich heute, ich sage erstmal herzlich willkommen, Sonja Piontek.
Danke für die so herzliche Begrüßung.
Es geht noch weiter. Jetzt stell dir einmal vor, du bist so ein kleiner Adler. Du sitzt so im Nest drin, das heißt, du hast schon die Anlage dazu, ein bisschen größer zu fallen. Und dann gibt es die Mutter. Und die Mutter, die stößt dich aus dem Nest und sagt, komm, mein kleiner Adler, du musst fliegen lernen. Und wenn es nicht so ganz klappt, dann fange ich dich auf. Und dieses Gefühl habe ich bei dir, dass du Menschen begleitest auf dem Weg zum großen Adlersein mit deiner reichhaltigen Erfahrung. Ist dieses Bild völlig falsch oder ist das gar nicht so verkehrt?
Das ist sogar sehr treffgenau. Ich bin ja ein großer Fan auch der Mongolei, reise da auch immer wieder zu den Adlerjägern, ganz bewusst auch. Und für mich sind der Phönix und der Adler zwei ganz große symbolische Tiere, die wirklich Menschen helfen können dazu, endlich in ihre eigene Größe zu finden und verdammt nochmal endlich die Flügel auszubreiten und nicht, und ich sage es jetzt nochmal anders, nicht wie so ein Adlerjunges im Horst zu sitzen, sondern nicht als Adler in der Pinguinkolonie zu verkümmern. Mit angeschnallten, angebundenen Armen bei diesen bezaubernden Pinguinen. Und das sind ja wirklich nette Tierchen. Aber wenn ich Adler bin, dann darf ich mir halt auch erlauben, mich unter Adler zu begeben und das Fliegen richtig zu lernen.
Da werden wir noch genau drüber sprechen. Schaffen wir erstmal so einen Cliffhanger, dass die Leute sagen, oh, cool, wo geht's denn? Gehen wir mal ein bisschen weiter zurück. Du bist ja Marketingmanager. Du warst ganz, ganz normal, großartig situiert bei BMW.
Ich war die Marketingdirektorin für BMW Asien für viele Jahre.
Wow. Okay.
Ja, war gut.
Und dann bist du irgendwann ausgestiegen. Aber noch weiter zurück hast du auch eine ganz, ganz spannende Geschichte, muss ich sagen. Du bist in 6 Ländern der Welt aufgewachsen. Das ist schon etwas. Du hast gelebt.
Ich habe in 6 Ländern der Welt gelebt.
6 Ländern, natürlich, ist ja klar. Aber
ja, es ist schon nochmal ein Unterschied, weil es wirklich auch aus mir heraus selber kam. Also es war nicht einfach von den Eltern in ein Land nach dem anderen gezogen, sondern ganz bewusst eben selbst für mich diese Schritte gegangen.
Und das ist cool, du hast gerade das Wort Eltern erwähnt, da hast du ja eine besondere Konstellation. Du bist ja Teil eines eineiigen Zwillings, das ist richtig.
Richtig, also normal war in meinem Leben noch nie irgendwas. Ich bin als eineiiger Zwilling geboren, bin so die ersten Jahre, da war es noch gefühlt ein bisschen normal, So Vater, Mutter, zwei Kinder, in München aufgewachsen. Aber auch da, meine Schwester und ich standen sehr häufig auch da schon vor der Kamera, Film und Fernsehen mit Gudrun Landgräbe gedreht, Rolf Zacher. Ja, also schon. Und ganz, ganz großes Highlight, mein meistgeschautes YouTube-Video. Ich war das Nutella-Kind.
Nee.
Halleluja, aber wow. Ja. Und unsere Eltern haben sich dann da waren wir ungefähr 12, getrennt. Mutter hat sich neu verliebt in eine Frau. War zu der Zeit jetzt nicht unbedingt die Norm. Und so sehr ich Toleranz als eine meiner wirklich Kernqualitäten bezeichne, es war verdammt schwierig. Es war eine Herausforderung.
Das würde mich interessieren, was ging, für dich kannst du es ja genau sagen, was ging in euch beiden, deiner Schwester und dir, vor dabei?
Also was in meiner Schwester vorgeht, kann ich natürlich nicht sagen. Ich kann nur für mich sprechen. Eine gewisse Verwirrung natürlich. Es war peinlich, wenn auf einmal zum Elternabend Händchen halten zwei Frauen einlaufen. Das ist für einen Teenager gewöhnungsbedürftig. Aber auch da bin ich irgendwann für mich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, die Welt um mich herum wird mir immer wieder Herausforderungen hinwerfen. Es liegt in meiner Verantwortung und auch in meiner Wahl zu sagen, wie gehe ich damit um? Und ich kann heute mit einem Riesenstrahlen im Gesicht sagen, ich habe drei Eltern. Das ist ein verdammt geiles Geschenk. Wer hat denn schon drei Eltern? Ich habe drei. Und es ist, und so haben wir, die Welt schlägt auf uns ein. Und da kommen immer wieder Situationen, die sind ungemütlich, die sind ungewohnt, die sind peinlich, die sind auch mal echt, in einem anderen Bereich vielleicht auch mal echt scheiße. Aber wir haben doch die Möglichkeit für uns zu sagen, was mache ich draus? Wie gehe ich damit um? Und die Verantwortung und die Möglichkeit und dieses Geschenk, diese Wahlmöglichkeit zu haben, die haben wir alle. Wir müssen sie nur nutzen.
Das ist so cool, was du sagst. Genau dieses Geschenk hatte auch meine Tochter, meine kleine Tochter.
Okay.
Meine Frau hatte sich getrennt von ihrem Mann. Und wir hatten aber, ich habe immer ein herzliches Verhältnis, auch zu den anderen Schwiegereltern. Die wollten immer noch sie als Schwiegertochter sehen. Das fand ich überhaupt nicht schlimm. Und deswegen kamen auch die ehemaligen Eltern, Schwiegereltern zu uns. Und dann hat meine Tochter gesagt, ja, das ist ganz cool, ich habe drei Omas.
Ja,
und ich fand es toll, dass sie drei Omas hatte.
Ja, einfach annehmen. Ist ein Geschenk. Ist ungewöhnlich, aber ist ein Geschenk.
Genau. Und du hast dieses Geschenk auch angenommen und bist dann gewachsen bis hin zu BMW. Was hat dich darin gebracht zu BMW? Was war da ganz kurz dein Weg?
Es war nicht so dieses Karriereziel, ich möchte in dem Großkonzern BMW groß Karriere machen. Nee, es war eher dieses, ich war zum Studieren in Passau, war für ein Semester nach Bandung, Indonesien gegangen, habe dort in einer muslimischen Familie mit vier Brüdern gelebt und eine unglaublich tolle und sehr tiefgreifende Zeit erlebt. Und habe dann nochmal für mich die Möglichkeit aufgemacht, habe gesagt, ich würde gerne nochmal in ein englischsprachiges Land gehen, einfach um nochmal an meinem Englisch zu arbeiten. Und habe mir gedacht, Mensch, wo ist denn besonders schön? Habe so den Globus einmal gedreht, bin mit dem Finger ganz unten in Neuseeland eingeschlagen, habe mir gesagt, da wollte ich schon immer hin. Und habe dann aber auch da eine strategische Überlegung durchaus auch schon in sehr jungen Jahren gemacht, welche Firma macht Sinn, die dann zu der ich einen Bezug habe irgendwo. Ich komme aus München, also BMW passt. Tolle Firma, wo ich gesagt habe, fühlt sich richtig an und die natürlich im Lebenslauf auch was hermacht. Habe mich dort beworben, habe dort als Praktikantin angefangen und 2 Monate, nachdem ich dort gestartet habe, hieß es plötzlich, Sonja to the boardroom now.
Oh.
Der Chef zitierte mich in den Boardroom und da saß dann das ganze Management-Team. Ich war 21 Jahre alt, hatte sehr wackelige Knie. Und in dem Moment habe ich echt so gedacht, was habe ich falsch gemacht? Wem bin ich vielleicht auf den Fuß getreten? Was kann hier passiert sein? Alle saßen, ich stand, keiner hat mir einen Stuhl angeboten. Und James lehnte sich dann nur ganz provokant nach hinten und meinte nur, hast du irgendeine Ahnung, warum du hier bist? Nein. Und er meinte dann nur, Kirsten Sweet hat gekündigt. Und ich war dann cool genug zu sagen, aber nicht wegen mir. Dann haben sie alle losgelacht, haben nur gesagt, nein, natürlich nicht wegen dir. Es geht doch um was ganz anderes. Die Frau wandert nach Australien aus wegen irgendeinem Typen. Ihr Job ist ab nächster Woche frei. Möchtest du ihn übernehmen? Einzige Bedingung, du musst mindestens noch ein Jahr dranhängen. Und ich habe dann nur gesagt, wo kann ich unterschreiben? Weil ich in dem Moment wusste, das fühlt sich richtig an, hier ist eine riesen Chance. Und ich war ja noch mitten im Studium, aber ich wusste, da ist eine Chance. Und ich hatte den Mut zu sagen, ja, wo kann ich unterschreiben? Dann kam wieder James und meinte nur, Sonja, lass mich dir mal einen Tipp geben. In so einer Situation ganz lässig nach hinten lehnen und sagen, I'll think about it. Ich habe dann nur gesagt, James, nee, wo kann ich unterschreiben? Und ich habe unterschrieben und ich bin fast 2 Jahre dort geblieben. Und das, ich bin dann auch letzten Endes zurück nach Deutschland, ganz bewusst, um mein Studium zu beenden. Aber das war der Start meiner BMW-Karriere. Und ja, geendet habe ich diese dann etliche Jahre später als Marketingdirektorin für BMW Asien.
Ich muss da nochmal einhaken, weil das, was du erzählt hast, ist genau einer meiner Leitsätze. Das heißt, Erfolg haben heißt Verantwortung übernehmen.
Oh ja.
Und Chancen nutzen. Genau das hast du getan. Du hast gesagt, okay, das mache ich, übernehme die Verantwortung. Und es ist eine Chance, die kommt möglicherweise nicht wieder, die nutze ich jetzt. Das macht Menschen erfolgreich.
Richtig. Und natürlich war das nicht alles easy. Jetzt musste ich erstmal irgendwie Sonderurlaubssemester beantragen. Und es gab nicht nur Applaus von meinem Umfeld, weil Sonja da geglaubt hat, in Neuseeland erstmal bleiben zu wollen. Aber ich wusste, es war richtig. Und ich habe das mit der Uni geklärt. Und letzten Endes habe ich sogar mein Diplom mit allen gemacht, mit denen ich angefangen hatte, obwohl ich in Summe fast 2,5 Jahre im Ausland war.
Ja, aber irgendwann war dann Schluss. Da hast du gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Und dann hast du was anderes gemacht. Was hat dich bewogen, da aufzuhören und dich nach neuem?
Also BMW war für mich weit mehr als nur ein Arbeitgeber. Es war weit mehr als nur eine wundervolle Marke. Es war für mich wie eine Familie. Ich habe über die Jahre sehr viele Freundschaften dort geschlossen, habe mich in vielen Bereichen wirklich lange Zeit auch schön entfalten können, aber nicht richtig entfalten können. Und irgendwann, je höher ich kam auch, wurde mir mehr und mehr bewusst, dass meine Flügel noch nicht ganz ausgebreitet sind, dass ich zwar ich hatte die komfortabelste Komfortzone überhaupt. Also das war der Wahnsinn. Aber ich habe gemerkt, ganz tief drin, wenn ich ehrlich zu mir selber war, da war noch mehr. Und diese Frage kam auch initiiert durch ein, zwei Personen, sehr, sehr besondere Menschen in meinem Umfeld, wo ich immer wieder mir dann die Frage gestellt habe, was, wenn das noch nicht alles war? Was, wenn wirklich mehr in mir steckt? Und da ist in solchen Situationen, an wirklichen Turning Points im Leben, ist das Umfeld sowas von elementar wichtig. Ich habe diesen Impuls dann erstmals zugelassen. Wäre ich in Deutschland gewesen, wo mein Freundeskreis und mein Umfeld primär aus Angestellten bestand, die unisono auf meine Idee, BMW zu verlassen, reagiert haben mit, du kannst doch bei BMW nicht kündigen, du kannst doch so eine Position nicht aufgeben. Ich war aber in Asien und mein asiatisches Umfeld waren primär Unternehmer, Selbstständige, Menschen, die ganz anders getickt haben. Und jeder Einzelne hat in dem Moment, wo ich so vorsichtig diesen Gedanken geäußert habe, gesagt, Wahnsinn, wie geil, cool, das wird bestimmt erfolgreich. Und erst dann kam die Frage, was machst du denn eigentlich? Und das hat mir mit auch die Kraft gegeben zu sagen, ich mache es jetzt einfach. Weil unterm Strich, und das ist eine Frage, die in solchen Prozessen ganz, ganz wesentlich ist. Und die teile ich auch gerne in meinen Coachings und auch während meinen Keynotes immer wieder. Eine ganz banale Frage, aber die Antwort muss man sich brutal ehrlich geben. Was ist das Schlimmste, das passieren kann? Ja, Drama. Nein, was ist wirklich das? Wäre ich Kündigung bei BMW, heißt das Todesurteil? Nein. Heißt das, ich lande unter der Brücke? Nein. Heißt das, dass mich meine ganzen Freunde dissen? Nein. Das heißt, das Schlimmste war potenziell ein Knick im Ego, potenziell mal eine Zeit lang nicht so ein dickes Gehalt, wobei auch da kann ich nur sagen, wenn man sich mal befreit von Konzernstrukturen, hat man ganz andere Möglichkeiten, weil dann ist nämlich wirklich die eigene Verantwortung und das eigene Tun dafür verantwortlich, wie weit du kommst nach oben und was du auch verdienst. Und als ich mir dann wirklich ehrlich beantwortet hatte, dass das Risiko minimalst ist, ich hätte ja auch ein halbes Jahr, Jahr später wieder anklopfen können und sagen können, Leute, war eine doofe Idee, ich komme wieder. Auch das wäre ja eine Option gewesen. Kurzer Ego-Kratzer, Done deal.
Naja, außerdem gibt es ja noch andere Autofirmen, also die hätten dich ja mit Kusshand genommen.
Es hätte auch andere, grundsätzlich andere Konzerne gegeben, aber wir Menschen sind ja oft so an dem Punkt, ja, das geht nicht. Ja, fuck, warum geht's denn nicht? Das Einzige, weshalb es nicht geht, ist, weil du dir selber den Raum mental nicht gibst. Das ist der einzige Grund.
Und jetzt drängt sich natürlich für jeden Hörer die Frage auf, und was hast du denn dann gemacht?
Was habe ich dann gemacht? Also ich bin wirklich in der Tat gegangen, ohne einen konkreten Plan zu haben. Was ich hatte, war ein hundertprozentiges Vertrauen in meine Fähigkeiten, meine Stärken und in die Fähigkeit, Chancen zu erkennen und mutig durch Türen durchzuschreiten. Ich habe dann, kurz nachdem ich bei BMW gegangen bin, habe ich eine kleine Firma gegründet in Singapur, einfach erstmal, um einen Startpunkt zu haben. Und hatte als ersten Kunden, das war eine kleine Boutique oder ist eine kleine Boutique-Agentur. Und meine ersten Kunden waren innerhalb von wenigen Wochen, ohne dass ich irgendwelche Werbung gemacht habe oder irgendwelche Türen geklopft hatten, Leica und Land Rover.
Wow.
Also das war dann schon, ja,
Das Logo sieht man schon ganz gerne auf der Webseite, ne?
richtig. Und als Start war das jetzt auch nicht so schlecht. Das heißt, es lief dann wirklich richtig gut. In der Zeit hat sich noch eine Tür geöffnet, eine von deren Existenz ich überhaupt gar nicht so, also das war für mich so überhaupt nicht auf dem Schirm, nämlich die Rednerei. Und ich wurde immer wieder eingeladen, als Keynote-Speaker auf irgendwelche Bühnen zu gehen. Ich dachte mir nur, was wollten die von mir? Ich bin ja jetzt noch nicht mal mehr BMW-Marketing-Direktor, wo noch irgendwo so ein Show-off-Effekt wäre. Was wollen die? Und habe mir dann aber auch gedacht, Mai, was kannst denn verlieren? Schaust es dir halt mal an. Innerhalb von ein paar Monaten, also ich war, glaube ich, dreimal auf der Bühne zum Gucken, habe dann gesagt, okay, fühlt sich richtig gut an und kriegt auch richtig gutes Feedback. Habe ich mich bei einer lokalen Agentur gemeldet, dem London Speaker Bureau. Und mein erster Gig war eine internationale Konferenz von Google. Und ich habe dafür 8000 Dollar gekriegt.
Das ist nicht schlecht.
Start from the top.
Wow.
Ein halbes Jahr später stand ich in der Allianz Arena. Der
Ja.
Witz ist, es war mein erstes Mal in der Allianz Arena als Fußballbanause.
Das ist schon unglaublich. Und ich glaube, ich kann mir jetzt vorstellen, also ich stehe auch noch mal ab und zu auf der Bühne, aber auf so großen nicht, was es bedeutet auf der Inner Allianz Arena. Da sind Tausende von Leuten um dich herum.
Also das Stadion war nicht ganz voll. Das, also das nicht,
Naja, aber schon ein
aber
paar Leute werden da gewesen
es
sein.
waren schon ein paar Leute und das
Ja.
Herausforderndste. Zwischen diesen paar Leuten war mit Sondergenehmigung mein Vater gesessen. Und das ist was anderes nochmal, wenn da auf einmal jemand sitzt, der kein Fremder ist, sondern dann, also das war, puh, aber es lief in der Zeit, wie gesagt, also es lief alles hervorragend, weil ich mich einfach, weil ich das gemacht habe, was mir wirklich Freude bereitet, wo ich wirklich gut drin bin. Und weil ich dafür auch was eingesetzt habe. Also auf der Couch sitzen und mal warten, dass das Universum einem irgendwie was Gutes überkippt, das ist halt nicht. Das habe ich von jeher begriffen gehabt. Und es war dann, also es lief so gut. Ich habe einen Award nach dem anderen gewonnen, habe einen Medienbericht nach dem anderen. Also es war so, dass ich fast sogar an dem Punkt war, wo es hätte kippen können zu einer gewissen Arroganz. Und dann kam es aber ganz anders. Es kam dann,
Und genau das wollte ich jetzt erfragen. Jetzt würden alle denken, oh ja, klar, Höhenflug, das steigt und steigt und steigt, alles gut. Ja, prima, super, hat die alles toll gemacht, ja, so what? Nee, es ging nicht immer so gut. Es gab 2020, gab es mal einen ganz, ganz tiefen
Richtig.
Schlag und da ist einiges passiert in deinem Leben, aber du bist da wieder rausgekommen. Was war da
Richtig.
los?
Und 2020 war ja für viele von uns ein Jahr, was jeden anders, aber doch viele sehr hart getroffen hat. Ich habe zu Beginn des Jahres mein ungeborenes Kind verloren, wurde dann von der Liebe meines Lebens verlassen mit den Worten, ich habe noch nie einen Menschen so geliebt wie dich und ich wurde noch nie so geliebt wie von dir. Aber ich pack das nicht, ich bin es nicht wert. Und ein paar Wochen später brach Corona über uns herein und mein Business mit der Agentur und als Rednerin brach in sich zusammen. Und ich bin so tief gefallen wie in meinem Leben noch nicht. Ich hätte wirklich auch nicht gedacht, dass es körperlich möglich ist, solche Schmerzen zu empfinden, dieses Gefühl von, es reißt mir das Herz raus. Es waren sehr dunkle Tage, Wochen. Und es hat sehr viel Kraft und Entschlossenheit gebraucht, um da langsam wieder rauszukommen. Es war kein Schnipp und Magic Wand und es ist auch dieses, ja, denk positiv, es wird schon wieder. Nein. Nein, fuck no. So einfach ist es nicht. Verluste, traumatische Erlebnisse, wirkliche Schicksalsschläge, die tun weh und die dürfen auch wehtun. Und da darf man auch mal eine Zeit lang einfach am Boden zerstört sitzen und wirklich seine Wunden lecken und Tränen fließen lassen, weil das gehört dazu.
Und genau das, glaube ich, ist eben ganz, ganz wichtig, dass du es richtig tief in dir verarbeitest. Wenn du es abschüttelst und sagst, naja, es wird schon alles wieder, dann hast du es nicht verarbeitet. Dann
Nein.
bricht diese Wunde irgendwann wieder auf und holt dich ein. Und du denkst, nee, ich erlebe so viele Speaker, Speakerinnen auf der Bühne, die von ihrem Leid erzählen und ich höre bei einem dritten Satz, du hast es noch nicht verarbeitet. Du kannst dir zwar eine Lösung vorstellen, aber du hast die Lösung noch nicht. Das ist leider so. Und erst wenn du es richtig verarbeitet hast und dann sagst, okay, und das war der Weg, dann hast du das gute Recht, es anderen beizubringen und mitzuteilen. Du machst
Richtig.
das ja sehr häufig, glaube ich. Du begleitest viele Menschen auf ihrem Weg, gibst ihnen Inspiration und lässt sie in sich hineinspüren, wer bin ich, wo komme ich her und ähnliche diese Dinge. Du
Ja, also
weißt, ja.
ich arbeite vor allen Dingen mit sehr erfolgreichen Unternehmern, vor allen Dingen auch Unternehmerinnen und weiblichen Führungskräften, durchaus auch mit ein paar ausgewählten Männern, besonders aber mit Frauen, weil mir ein ganz großer Wert da eben inne liegt. Mir selber war es leider verwehrt, dass in meinem Großwerden mein Potenzial entdeckt wurde und jemand mich mal an der Hand gehalten hat oder an die Hand genommen hat und richtig gefördert hätte. Ich habe sehr viel Liebe, ich habe sehr viel Halt bekommen, aber ich wurde nie richtig gefördert und gefordert. Und deswegen ist es für mich einfach so ein ganz, ganz tief liegendes, ganz, ganz tief liegender Wunsch und ein Drive. Es ist kein Wunsch, es ist ein Drive, anderen Menschen zu ihrer Größe zu helfen. Und in diesen Coaching-Formaten, sei es eben hier jetzt in meinem Chalet in Kitzbühel, sei es in Plätzen wie der Mongolei, wo wir wirklich auch zu den von Anfang erwähnten Adlerjägern gehen, sei es auf Expeditionen durch die Wüste, Menschen darin zu begleiten, endlich zu begreifen, was für eine unglaubliche Größe in ihnen steckt. Und wie sie es schaffen, in diese Selbstverantwortung zu kommen, sich nicht se länger selbst zu betrügen und ihr Potenzial mit Füßen zu treten, was viele tun, leider bewusst oder unbewusst.
Also wenn man mit Sonja Piontek zusammenarbeitet, dann ist das nicht die Zoom-Coaching-Session. Die ist natürlich auch dabei, das ist ganz klar. Aber du hast ja ganz ungewöhnliche Formate. Du hast schon ein paar Stichworte fallen lassen. Da geht es zum Beispiel in die Mongolei, da geht es in die Namib-Wüste. Erzähl mal ein bisschen darüber, was ist das für ein verrücktes Zeug, was du da machst und was nehmen die Leute dann da mit alles?
Das Schöne ist vor allen Dingen, was nehmen Sie mit wieder raus? Nämlich endlich sich selbst richtig selbst gefunden zu haben. Das klingt immer so furchtbar esoterisch. Nichts gegen esoterische Ansätze. In meinen Formaten geht es um ganz viel Klarheit. Es geht um Mut und es geht um Umsetzung. Ich bin überhaupt kein Fan von großen, blumigen Visionen und Ideen. Und nee, es geht darum, was kannst du heute tun, um endlich für dich einen ganz weiten Schritt nach vorne zu kommen. Und zum Beispiel war ich jetzt vor ein paar wenigen Wochen erst mit einer Gruppe an internationalen Frauen in der Mongolei und wir sind auch zu den Adlerjägern gefahren. Adlerjäger, das kann man sich so vorstellen, sind kasachischen Ursprungs. Die klauen Adlerjunge, ein Adlerjunges aus dem Nest und integrieren es in ihre Familie für ein paar Jahre. Also ein Adler wird 40, 50 Jahre alt und so 4, 5 Jahre ist dieser Adler dann in der Familie. Der wird sehr respektvoll behandelt, ist wirklich ein Familienmitglied. Also es ist jetzt kein Nutztier, sondern ein Familienmitglied. Und mit dem Adler gehen sie dann auf die Jagd. Das heißt, der Adler sitzt generell in der Jurte, das sind ja alles nomadische Stämme. Das heißt, der sitzt mit im Jurtenzelt, hat oft auch noch so ein Lederkappi auf, dass er halt schön ruhig ist, damit ihn nichts aufregt, was da so alles um ihn rum passiert. Ist jetzt nicht unbedingt das Leben, wo ich sage, der Adler frohlockt da unter seinem Lederkappi in der Jurte sitzen. Jetzt gehen sie aber raus alle paar Wochen zum Jagen. Der Adler geht mit seinem Adlerjäger auf dem Pferd, reiten die raus und der Adler fliegt los. Und auf einmal breitet dieser unglaubliche Vogel seine Flügel aus, steigt in die Lüfte auf, ist voll in seinem Element, ist endlich mal Adler, tötet dann auch den Fuchs, den Hasen, was auch immer gerade er sieht. Und die sind ja Wahnsinn, wie die gucken. Also das ist ja unglaublich, diese Kraft in den Augen dieser Tiere. Tötet dieses Tier dann? Und was macht der Idiot dann? Geht zu seinem Adlerjäger zurück. Ja. Das heißt, er ist endlich in seinem Element, fliegt in den Höhen und kommt zurück. Und da ist die interessante Frage. Und die stellen wir uns eben dann, die stelle ich ganz konkret den Teilnehmern. Was ist es, was den Adler dazu beruft, zurückzukommen? Und was ist es, was dich daran hindert, deine Flügel auszubreiten? Und es geht nicht darum, pack deine Koffer und wander aus. Kündige dann null. Es geht darum, warum bist auch du in Momenten, wo du vielleicht anfängst mal zu spüren, wer du bist, so feige oder so Gewohnheitstier, dass du dahin zurückkommst, wo du es halt gewohnt bist. Naja, ich komme halt zurück, weil das ist jetzt mein Zuhause. Und da werde ich dann versorgt und da ist dann alles ganz easy. Und es ist ja, ich sage da auch immer dazu, es ist auch okay, wenn der Adler zum Beispiel ganz bewusst sagt, die Mongolei ist so ein kaltes Land, ich habe überhaupt gar keinen Bock, im Winter bei minus 30 Grad da draußen auf meinem windigen Adlerhorst zu sitzen. Ich gehe zu diesem Menschen, der mich eigentlich echt ganz nett behandelt, zurück und mache das aber bewusst. Wo es gefährlich wird, wenn wir das unbewusst machen. Wenn wir es nur machen, weil es halt so erwartet wird. Weil das halt so ist. Weil wir das die letzten Jahrzehnte oder Jahre so gemacht haben. Und die Kraft, solche Überlegungen, sich mal wirklich ganz ehrlich zu erlauben, in einem solchen Setting mit dem Adler auf dem Arm, der die Flügel ausbreitet und auf einmal in seiner ganzen Kraft über dir steht, da tut sich was. Warum mache ich es? Weil ich es kann und weil es funktioniert.
Ich finde das fantastisch, was du da gerade gesagt hast. Und das ist ja auch, glaube ich, ein Hinderungsgrund. Wir wollen etwas anderes, dann denken wir kurz drüber nach. Und das Erste, was wir da denken, sind so die Gedanken, warum geht es nicht? Das können wir das sehen. Nee, das können wir nicht.
Volkskrankheit.
Ne? Also ist klar, nee, geht, also okay. Aber was wir nicht machen, wir werden uns nicht die Zeit nehmen, uns mit uns selber zu beschäftigen und das über Stunden, Tage, vielleicht Wochen. Sondern wir haben eine Idee und ähnliches. Und ich habe neulich ein Buch zugeschickt bekommen, so ein Buch, das heißt Ich. Mein Workbook für mehr Achtsamkeit.
Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ich habe es gestern durchgearbeitet. Bitte, natürlich wirst du, da sind, ich weiß nicht, wie viele sind Fragen da drin sind, 300, 400, das habe ich da nicht geschrieben.
Kannst du gar nicht mehr sagen.
Aber, ich kenn den
aber es sind vor allen Dingen die richtigen Fragen.
Ja, und das finde ich fantastisch. Also das heißt, ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Und ihr werdet es vielleicht schon ahnen, hier steht die Verfasserin Sonja Piontek. Das ist die Dame, mit der ich jetzt gerade spreche. Und die stellt die richtigen Fragen. Also wer sich wirklich einmal befassen möchte mit sich selber, erzähl doch mal unseren Zuhörern und Zuschauern, worum geht es in diesem Buch der Achtsamkeit?
Also es geht vor allen Dingen um eine ganz neue Definition der Achtsamkeit. Es geht nicht um dieses, stell deine Füße auf die kalten Fliesen, spüre den Boden und schick mal einen Wunsch ins Universum. Nein, es geht um eine gelebte Achtsamkeit. Es geht darum zu begreifen, wer bin ich? Wo komme ich her? Wo stehe ich in meinem Leben? Wo möchte ich hin und wie komme ich dahin? Und da muss ich halt auch einfach mal radikal ehrlich mit mir selbst sein und einfach sagen, wie tick ich denn überhaupt? Aber ich darf mir auch mal anschauen, hey, was habe ich denn in diesem Leben alles schon Tolles erreicht? Also es geht ja nicht immer nur um Probleme, welche Probleme habe ich schon überstanden, sondern was habe ich auch für Tolles schon gemacht? Was bin ich eigentlich für ein genialer Mensch? Und zwar nicht nur, weil ich bin, sondern darf ich durchaus differenzierter drauf schauen und mir wirklich mal angucken, wer bin ich? Wie tick ich und was brauche ich zum Glücklichsein? Wer sind zum Beispiel, das ist eine meiner Lieblingsübungen, wer sind die Menschen in meinem Umfeld? Weil kaum etwas prägt meinen Weg so sehr wie die Menschen in meinem Umfeld. Deren Mindset, deren Fragen, deren Kommentare, deren Ideen, deren Energie. Und wenn ich halt auf dem Sofa sitze, Entschuldigung, mir mit fünf anderen eine Pulle Bier nach der anderen reinziehe, ist mal ganz überzogen, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn was nichts wird. Und wenn ich nur mit Menschen zusammen bin, die ständig nur sagen, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Mein klassisches Beispiel, mal ein Ausstieg bei BMW. Mein gesamtes deutsches, sehr vorsichtiges, und wir Deutschen sind dazu ja erzogen, mit ganz viel Sicherheit unseren Weg zu gehen, was in vielen Bereichen auch gut ist. Also wir haben wenigstens Versicherungsschutz, wenn mal was knallt. Es ist ja nicht verwerflich, aber es gibt eben Situationen im Leben, da tut's gut, sich mal zu überlegen, wer sind die Menschen, mit denen ich mich jetzt umgeben will, um auf eine neue Ebene zu kommen? Wesentlicher Punkt. Und da habe ich eben auch selber die Verantwortung zu sagen, ich suche mir aus, mit wem ich meine Zeit verbringe. Nicht nur die physischen Menschen, jetzt Familie, Kollegen, sondern vielleicht auch, wessen Podcast höre ich mir an, wessen Bücher. Höre ich mir eben irgendeine destruktive Musik an oder höre ich mir was an, was mir gut tut und was mich vielleicht auch in den richtigen Spirit bringt? Da hast du die Wahl. Du musst sie nur treffen.
Und du hast ja auch einen Podcast, ne? Und der heißt Create a Living Legacy. Da werden viele sagen, was heute ist? Ja, ein lebendiges Erbe, also ein Nachlass für deine Nachwelt, für dich zu erstellen, während du lebst. Nicht, wenn du tot bist. Du weißt, das ist ja so, die Leute sagen, ah, das war ein toller Mensch und der hatte dieses und jenes. Nein, in dem Moment, wo du lebst, deinen Nachlass zu erstellen. Erzähl mir mal da so ein bisschen drüber, über diesen Podcast, wer ist da drin? Wer sind deine Gäste
dabei? Also es ist ein Podcast, der Menschen vor allen Dingen dazu inspirieren soll, endlich wirklich ins Machen zu kommen und Erfolg für sich und ihr Leben zu kreieren. Und wirklich mal einfach zu machen. Es ist so eine Mischung, ungefähr die Hälfte sind Eigenfolgen, die andere Hälfte sind Gäste von sehr berühmten Gästen zum Teil. Ich hatte neulich zum Beispiel das Dschungelkind da, eine Dame, die in Sabine Kügler, die im Dschungel von Neuguinea aufgewachsen ist, also mehrere Bestseller draußen hatte. Ich hatte also wirklich sehr viele große Menschen, große Namen, aber auch großartige Menschen, die noch keinen großen Namen haben. Neulich zum Beispiel in Botswana eine Folge aufgenommen mit einem General Manager von einer der exklusivsten Safari-Camps der Welt. Dieser Mann kommt aus einem ganz kleinen Bauerndorf aus Botswana. Dieser Weg von ich komme eigentlich aus dem Nichts, in Anführungszeichen, hatte keine großen Chancen. Der stand als kleiner Junge, stand er mit seiner Großmutter auf dem Feld, hat in den Himmel geschaut und hat gesagt, was sind das für Linien? Und die Großmutter hat gesagt, das sind Flugzeuge, da sind Menschen aus anderen Ländern drin. Und da hat der gesagt, ich möchte später mal etwas machen, wo ich diese Menschen kennenlerne. Und jetzt ist Six, so heißt er, ist General Manager einer der exklusivsten Safari-Camps der Welt. Das ist eine Story, wo ich sage, der braucht keinen dicken Namen, den wir in unserer Welt kennen. Der Mann ist Inspiration pur.
Also das ist toll. Es ist einer der beiden wichtigsten Podcasts, die ihr euch anhören könnt, neben Erfolg braucht Verantwortung. Ne? Es ist also die Create a Living Legacy, also ne, die beiden wichtigsten Podcasts, die dich weiterbringen in deinem... Das dürfen wir ja natürlich gar nicht. Wir sollen ja stolz sein auf das, was wir geschaffen haben in unserem Leben. Und du bewegst damit andere Menschen und vor allen Dingen, du inspirierst sie, du gibst ihnen deine Anstöße, Gedankenanstöße. Ein Gedankenanstoß ist natürlich auch, vorm Fernseher zu sitzen und sich irgendwie Spielfilm anzuschauen oder Actionfilm. Aber der richtige Gedankenanstoß, der kommt, wenn du dich mit Menschen unterhältst, die etwas erlebt haben, die von ihrer Geschichte berichten, wie gerade du das erzählt hast von dem jungen Mann, der sagt, ja, ich möchte die einfach mal kennenlernen. Genau. Sag mal so zum Schluss, wenn du jemanden hast, der so will, du hast ja schwierige Phasen in deinem Leben durchgemacht.
Ja.
Es kommen ja auch Menschen zu dir, die sicherlich nicht nur Großartiges wollen und noch großartiger, aber die haben in ihrem Leben möglicherweise auch schwierige Phasen durchgemacht.
Haben die meisten von uns. Und das Interessante ist, den wenigsten ist bewusst, was für einen Einfluss diese Phasen oder auch die Kindheit, unsere Erziehung, unsere Glaubenssätze auf unseren Erfolg und auch auf die Limitierung unseres Erfolges haben.
Welche Ratschläge gibst du diesen Menschen, die da auf dem Weg sind, das zu verarbeiten und mehr zu machen?
Das erste, sei mal radikal ehrlich mit dir selbst. Sei wirklich mal ehrlich mit dir selbst. Hör hin, wie sich's anfühlt, und dann geh in die Verantwortung. Übernimm die Verantwortung wirklich für dich selbst. Für mich ist eine ganz wesentliche Definition dieser Achtsamkeit eben auch das Leben zu achten. Zu sagen, das ist ein Geschenk und es liegt in meiner Verantwortung, daraus was zu machen. Und es ist manchmal einfach nicht so einfach, diesen Weg alleine zu gehen. Da kann ich nur sagen, hol dir die richtigen Menschen in dein Umfeld, aber hol dir durchaus auch einen Coach, einen Mentor. Und zwar nicht, weil das ein Name ist, den man mir empfohlen hat. Nein, hol dir die Person, wo dein Bauchgefühl sofort sagt, die oder der fühlt sich richtig an. Und vertraue da auch wirklich mal deinem Bauchgefühl.
Liebe Sonja, ganz fantastisch. Wir könnten stundenlang reden, aber ich
Ja.
betrachte dieses Gespräch so ein bisschen wie in einem Gourmet-Restaurant. In einem Gourmet-Restaurant genießt du in kleinen Portionen ein vorzügliches Menü. Aber am Ende, wenn das alles und du deinen Teller leer gekratzt hast, da sagst du dir, ich hätte gerne noch mehr. Und wer noch mehr haben möchte von diesem Gourmet-Teller, der googelt einfach mal Sonja Piontek. Da hast du eine eigene Webseite, da kann man mehr über dich erfahren. Der darf sich natürlich auch dieses Buch bestellen, das kriegt man auch bei Amazon. Es gibt noch ein anderes Buch, was du geschrieben hast. Darüber wollen wir jetzt
Noch
gar
ein
nicht
paar
sprechen.
mehr.
Das ganz spannend. Auf jeden Fall, liebe Sonja, das macht Appetit auf mehr. Und ich danke dir sehr für diese wunderbaren Gedanken, die du hier in diesem Podcast-Gespräch uns nahegebracht hast.
Danke dir, lieber Udo, und ich würde gerne dein Bild des Gourmet-Restaurants nochmal aufgreifen. Weil was macht man nach einem schönen Mahl? Man bedankt sich beim Gastgeber, beim Kellner, bei dem, der einen begleitet hat, und man gibt auch mal vielleicht ein nettes Trinkgeld. Und was ich an dieser Stelle gerne einfach mal initiieren möchte, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, der Udo Gast macht hier so einen tollen Job. Klickt mal ganz kurz in die Bewertungen rein und gebt ihm dafür 5 Sterne, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann frage ich mich, warum habt ihr jetzt noch nicht ausgeschaltet? Aber die Tatsache, dass ihr diesen Satz hört, zeigt mir, dass ihr noch da seid, weil es euch gefällt, weil es euch was bringt. Und dann gebt eine Kleinigkeit zurück. Ist für euch nicht viel, aber für den, der sich hier regelmäßig die Mühe macht und einen Podcast zu machen, ist verdammt viel Arbeit im Hintergrund. Für den ist es ein unglaublich schönes Lob und ein im übertragenen Sinne Gourmet-Restaurant-Trinkgeld.
Liebe Sonja, das hat noch nie jemand gemacht, deswegen danke ich dir sehr dafür. Ganz herzlichen Dank.
Danke dir.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.